Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Es gibt anscheinend ein Mittel, das bei schweren Fällen von Covid-19 helfen kann. Es heißt Dexamethason und ist seit 50 Jahren auf dem Markt. Dexamethason ist ein Cortisonpräparat, das entzündungshemmend wirkt. In einer Untersuchung von britischen Forschenden konnte es bei schweren Fällen von Covid-19 die Sterberate um rund ein Drittel senken. Bei milderen Verläufen half es nicht. Dexamethason wirkt nicht gegen die Viren, sondern unterdrückt das eigene Immunsystem. Das hilft vermutlich dabei, überschießende Immunreaktionen zu verhindern, die bei Covid-19 lebensbedrohlich werden können. Laut dem Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation Tedros Adhanom Ghebreyesus ist Dexamethason das erste Mittel, das nachweislich die Sterblichkeit von Covid-19-Patienten senkt, die Sauerstoff oder die Unterstützung durch ein Beatmungsgerät benötigen. Die WHO hat angekündigt, ihre Richtlinien für medizinisches Fachpersonal dementsprechend zu ändern. Fast 40.000 Menschen sind 2018 in den USA erschossen worden. Wie man solche Todesfälle verhindern könnte, ist ein schwieriges Thema. Denn das Recht auf Waffen ist in der Verfassung der USA verankert. Es ist zwar in vielen Bundesstaaten eingeschränkt, aber wie stark ist unterschiedlich. Forschende eines Thinktanks haben für drei Arten von Einschränkungen des Waffenrechts untersucht, ob und wie sie sich auf die Anzahl der Erschossenen auswirken. Dafür glichen sie für die letzten Jahrzehnte die Zahl der Toten durch Schusswaffen mit den geltenden Gesetzen ab. Da, wo das verdeckte Tragen von Waffen und ihr Einsatz zur Selbstverteidigung eingeschränkt wurden, gab es weniger Tote. Sogar doppelt so effektiv war es, Waffen vor Kindern zu sichern. In Staaten, in denen alle diese Gesetze galten, gab es im Vergleich zu anderen Staaten 11% weniger Tote durch Schusswaffen. Die Forschenden weisen darauf hin, dass ihre Ergebnisse nur ein kleiner Ansatz sind, weil sie nur drei von vielen möglichen Einschränkungen des Waffenrechts untersucht haben. Dass Bienen summen, ist klar, aber dass sie auch hupen und quaken. Ein britisches Biologieteam hat mit ultrasensiblen Mikrofonen die Geräusche von Bienenköniginnen aufgezeichnet. Im Fachmagazin Scientific Reports beschreiben sie, dass es verschiedene Erklärungsansätze gab, warum die Königinnen das machen. Es wurde zum Beispiel vermutet, dass Königinnen, die zur gleichen Zeit schlüpfen, mit diesen Geräuschen testen, wer von ihnen die stärkere ist. Denn nach dem Motto, es kann nur eine geben, wird Konkurrenz bis zum Tod bekämpft. Bei den Beobachtungen zeigte sich aber, dass das nicht stimmt. Wenn Bienen bereit zum Schlüpfen sind und darauf warten, von den Arbeiterinnen aus ihren Waben befreit zu werden, dann quaken sie. Ist eine Königin befreit, dann wird das Quaken zum Hupen. Damit signalisiert sie, dass sie bereit ist, mit einem Teil der Bienen auszuschwärmen und einen neuen Stock zu gründen. Die Königinnen kommunizieren also nicht miteinander, sondern mit den Arbeiterinnen. Durch das Gehupe wissen die Arbeiterinnen dann auch, dass sie gerade keine der anderen quakenden Königinnen befreien, sondern erstmal abwarten, bis die hupende Königin ausgeflogen ist. Mit Bombardierkäfern ist nicht zu spaßen, denn wenn die Insekten sauer werden, brauen sie in ihrem Körper einen giftigen, heißen Cocktail zusammen und schießen ihn aus einer Drüse an ihrem Hintern in Richtung ihres Angreifers. Für kleinere Tiere ist das tödlich. Doch was steckt in der Flüssigkeit drin? Das wollten Forschende verschiedener Unis aus den USA wissen. Über die Ergebnisse ihrer Untersuchung schreiben sie im Fachmagazin The Science of Nature. Dafür haben sie Proben von den Chemikalien aus den Käfern genommen und einige Käfer seziert. Die Forschenden stellten fest, dass die chemischen Prozesse im Bombardierkäfer komplexer sind als bisher angenommen. Demnach generieren die Käfer für ihren Verteidigungscocktail zwei leicht entzündliche benzolartige Chemikalien. Einen der Ausgangsstoffe dafür findet man auch im Teer. Wo der Käfer den herbekommt, ist aber noch unklar. Man möchte ja meinen, der Mars kann nur eine Farbe, nämlich Rot. Aber weit gefehlt, er kann auch grün schimmern. Die Europäische Raumfahrtagentur ESA konnte diesen grünen Schimmer jetzt in der Atmosphäre des Mars nachweisen. Der Trace Gas Orbiter, das ESA-Raumfahrzeug, das um den Mars kreist, konnte das grüne Lichtphänomen in 80 bis 120 Kilometern Höhe nachweisen. Bisher ist so etwas nur von der Erde bekannt. Wir kennen das als Polarlicht. Das entsteht, wenn Sauerstoffatome von geladenen Teilchen aus dem All getroffen und zum Leuchten gebracht werden. Das grüne Licht gibt es aber auch flächendeckend in der Erdatmosphäre, ungefähr in 90 Kilometern Höhe. Dann schimmert unser ganzer Planet grün. Es wurde bereits vermutet, dass dieses Phänomen auch auf anderen Planeten möglich ist und der Mars war ein heißer Kandidat. Beobachtet wurde das aber bisher nicht. Es klingt ein bisschen verrückt. Schon das Betätigen einer Klospülung könnte uns Viren aussetzen. Im Fachmagazin Physics of Fluids schreiben chinesische Forschende, dass sie anhand einer Simulation zeigen können, wie kleinste Partikel aus der Toilette nach oben gewirbelt werden. Das passiert beim Spülen. Schießt das Wasser von einer Seite in die Kloschüssel, dann entstehen auf der gegenüberliegenden Seite Wasser-Luft-Verwirbelungen. Diese Verwirbelungen transportieren Partikel, zum Beispiel kleinste Wassertröpfchen, bis zu einem Meter hoch in die Luft. Dort können sie eingeatmet werden oder sich auf Oberflächen ablagern. In der Simulation zeigte sich, dass 60% der markierten Partikel weit über der Kloschüssel schwebten, und zwar etwa eine Minute lang. Der Effekt könne sich außerdem verstärken, je häufiger eine Toilette benutzt wird, so die Forschenden. Die Gegenmaßnahme ist simpel: beim Spülen den Deckel runtermachen, wenn es denn einen gibt. Das SARS-CoV-2-Virus verbreitet sich hauptsächlich durch Tröpfchen aus Mund und Nase. Es wurden aber auch schon Spuren des Virus in Stuhlproben von infizierten Menschen gefunden.
Deutschlandfunk Nova.